Hallo, mein Name ist Thomas Karalus und ich bin, wie du vielleicht gerade gehört hast, die deutsche Stimme von Kevin James. Heute freue ich mich darauf, mit euch in eine neue, spannende Folge des Angstbrecher-Podcasts zu starten. Viel Spaß und los geht's!
Und damit herzlich willkommen im Angstbrecher-Podcast. Der Podcast, der Unternehmen und unserer Wirtschaft dabei hilft, bis zu 100 Milliarden Euro pro Jahr einzusparen, indem wir Führungskräfte dabei unterstützen, aus der eigenen Selbstsicherheit heraus noch bessere Entscheidungen zu treffen. Mein Name ist Thomas Dosch, ich bin der Angstbrecher. Und heute, ja, da starten wir mal mit einer interessanten Aussage. In der Zukunft der Führung geht es darum, Menschen für eine gemeinsame Sache zu gewinnen. Das ist nur eine von vielen spannenden Aussagen, für die mein heutiger Gast steht. Er begann als Kaufmann, studierte anschließend an den renommierten Universitäten in Staffordshire und Belgrad, wurde als Läufer und Geher österreichischer Juniorenmeister, ist Fußballschiedsrichter und trat mit nur 25 Jahren seine erste Stelle als Geschäftsführer eines Unternehmens an. Seine Karriere, die führte ihn einmal über den Atlantik und wieder zurück, wobei er der Lebensmittelbranche immer treu blieb. Und er sagt, der Gegenspieler der Angst ist Dankbarkeit. Was es damit auf sich hat, darüber werden wir im Verlauf der heutigen Folge sprechen. Und ich freue mich sehr, dass du heute Zeit gefunden hast. Herzlich willkommen, Dr. Albin Lindner.
Ich freue mich auch.
Lieber Albin, es ist ja schon eine Hausnummer. Das muss man sagen, mit 25 Jahren den Posten als Geschäftsführer anzutreten. Das ist schon was Außergewöhnliches. Und ich denke, die Frage, die den meisten in diesem Kontext jetzt gerade umherschwirrt, wie hat er das gemacht? Wie ist es dazu gekommen? Magst du uns da mal aufklären?
Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass es in erster Linie auch Glück war. Mit 25 Jahren kann man noch nicht so weit sein, dass man sich das erarbeitet hat oder dass man aus irgendeinem Grund derartig sich aufgedrängt hat, dass man so eine Chance bekommt. Und damit sind wir auch schon bei dem Thema Chance in dem Zusammenhang. Denn das war natürlich eine Chance. Es hat einen Menschen gegeben, der mir das zugetraut hat. Und ich habe diese Chance aufgegriffen. Aber klar, man denkt darüber nach, wie könnte das dann werden. Aber das macht man in diesem Moment nicht gleich.
Nimm uns doch mal gerne zurück genau zu dem Punkt. Also als du dieses Angebot erhalten hast, was ist dir da durch den Kopf gegangen?
Das allererste, was mir durch den Kopf gegangen ist, war, das mache ich. Es wurde mir zugetraut von jemandem, der sehr, sehr viel Erfahrung hatte, der mir auch in diesem Moment, wo er mir das zugetraut hat, den Zuspruch gegeben hat, ich begleite dich, ich coache dich. Das ist dann so abgelaufen, dass auch ich jeden Tag dieser erfahrenen Führungspersönlichkeit, die mir die Chance gegeben hat, das war der Vice President für die Nordregion, war damals ein amerikanischer, kanadischer Konzern. Und der Mann hatte einfach unglaublich viel Erfahrung und wahrscheinlich hat er mir auch deswegen das zugetraut, weil er mich gespürt hat, weil er gesehen hat, dass ich diesen Willen habe, etwas zu erreichen, auch etwas zu machen, zu gestalten. Und ich habe mich ganz auf dem Erfolg fokussiert. Ich wusste auch aus meiner Vergangenheit, aus dem Sport, es bedarf großer Anstrengung einerseits, Nachhaltigkeit, Kontinuität in einer Art wie das Training, nur ist es dann im Beruf später das, ich sag mal, das Fleißigsein, das Dranbleiben, ja, auch mit dieser extra Meile, die man da geht, ja, diese Mehrleistung zu bringen. Und das mache ich, war das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist. Man muss hier mutig sein.
Also ich finde das absolut stark. Denn ich kann mir vorstellen, dass viele, viele Menschen da draußen wirklich erstmal ins Stocken geraten würden und sich die Frage stellten, Gott, ist das überhaupt was für mich? Kann ich das? So diese klassische Kann-ich-das-denn-Frage. Und du nicht, du hast das angenommen. Und dass du ins Gestalten gekommen bist und dass du auch ja wirklich aktiv gestaltet hast, das Unternehmen und auch noch weitere Unternehmen. Das sieht man ja an deinem wahnsinnigen Lebenslauf. Du bist ja seit 1990, also seit 31 Jahren Geschäftsführer und bist aber auch immer in der Lebensmittelbranche geblieben. Warum? Was hat dich daran begeistert?
Gut, ich sage immer, es ist, wenn man einmal eine Basis hat, dann hängt damit auch ein Kontaktnetzwerk zusammen. Es hängt auch die Begeisterung an den Produkten damit zusammen. Ich war in verschiedenen Unternehmen, die auch mit verschiedenen Schwerpunkten in ihrem Lebensmittelangebot gehandelt und gearbeitet haben. Ich begann in der Kaffeebranche, ich war dann in der Spiritosenbranche, ich war dann im Großhandel, wo das Sortiment ganz breit ist, also Markenartikelprodukte von der Red Bull-Dose bis hin zum Wrigley Kaugummi, alles, was man sich dazwischen vorstellen kann. Und jetzt bin ich in der Verpackung von Lebensmitteln und habe wieder mit vielen Menschen zu tun, die ich aus meiner Vergangenheit kenne. Und letztlich bleibt's dabei. Aber das war keine ganz konzentrierte und bewusste Entscheidung, sondern so etwas ergibt sich. Man macht sich auch einen Namen in einer Branche und man vernetzt sich, wie gesagt, und letztlich geht's dabei eher um die Position, um die Führungsaufgaben, die man gerne annimmt. Denn Leader zu sein bedeutet ja auch, Verantwortung zu tragen. Warum macht man das? Das macht man aus verschiedenen Motiven. Bei mir war es das Motiv, auch für andere da zu sein, sie zu fordern, aber sie auch zu fördern, weil ich das selber erlebt habe. Schon vor meinem ersten Engagement als Geschäftsführer habe ich Menschen kennengelernt, die sozusagen den Ball aufgegriffen haben, den ich ihnen zugeworfen habe. Die gesehen haben, da ist jemand, der möchte einfach mehr auch machen als das, was vorgeschrieben ist, Dienst nach Vorschrift. Und wenn man dann Menschen auf diesem Weg trifft, die einen begleiten, die einen ja auch fördern, dann ist das etwas, was man gerne auch zurückgeben will, das, was man selber empfangen hat. Und das ist für mich eines der Hauptmotive, warum ich mich wohlfühle in der Rolle des Leaders.
Ich fand das gerade richtig spannend, als du das mit dem Ball aufgreifen gesagt hast. Das war das Gleiche wie bei dir damals. Diesen Ball aufzugreifen, das hat ja auch etwas mit Mut zu tun. Jetzt ist Mut ja das Übernehmen von Verantwortung in Momenten der Angst. Du hast in unserem Vorgespräch Dankbarkeit noch so als Angstgegner mit ins Spiel gebracht. Was bedeutet das für dich und wie bist du darauf gestoßen?
Ja, Dankbarkeit ist ein wesentlicher Bestandteil meiner eigenen mentalen Verfassung. Auf das bin ich draufgekommen, wenn ich dankbar bin für das, was ist, für das, was einem auch geschenkt ist. Nicht alles hat man selber erarbeitet, aber natürlich auch das, was man selber erarbeitet hat, dafür dankbar ist. Dann ist das ein positives Gefühl. Und dieses positive Gefühl ist für mich das Stärkste, dass ein Gegenspieler zur Angst ist. Wo Dankbarkeit gegeben ist, dort hat Angst keinen Platz. Weil unser Gehirn kann eigentlich nur einen Gedanken nach den anderen denken, verarbeiten, in unser Bewusstsein bringen. Und wenn wir das mit der Dankbarkeit machen, dann kann das Gefühl der Angst, ich sag mal, nur schwer entstehen. Alles das, was uns treibt, wo wir uns fokussieren, man sagt ja auch oft, worum wir kreisen, das bestimmt uns. Und wenn wir uns von Angst bestimmen lassen, dann wird uns auch diese Angst begleiten, treiben und wir werden in dieser Angst auch eine Lähmung, ein Gehemmtsein empfinden. Man kann das in der Natur gut sehen bei den Mäusen, die der Schlange gegenüberstehen. Die hat Angst und ist daher gar nicht in der Lage zu flüchten, ja, und bleibt gelähmt stehen, bis sie gefressen wird. Ich selber denke mir, dass wir mit der Dankbarkeit, wenn wir uns auch damit auseinandersetzen, wofür können wir eigentlich dankbar sein, eine Unzahl an Dingen, Gefühlen, Gegenständen, was auch immer, Menschen, in unser Bewusstsein bringen, wofür wir dankbar sein können. Und das führt uns dann auch weiter im Leben hinaus in die Chancen, die wir haben, die wir aus diesen positiven Empfindungen herausbekommen. Und deswegen ist für mich Dankbarkeit der Gegenspieler zur Angst.
Ich glaube, das ist was, das man einfach absolut unterstreichen kann. Was bei mir da jetzt noch im Kopf herumschwirrt, ist, dass es natürlich etwas mit dem Fokus zu tun hat. Ne? Und dass Angst ja generell etwas mit dem Fokus zu tun hat. Worauf ich meinen Fokus lege, das wird ja quasi priorisiert. Jetzt kosten Ängste Unternehmen und der Wirtschaft ja 100 Milliarden Euro pro Jahr. Wie sieht's denn aus? Was können Unternehmen aus deiner Sicht denn tun, um Mitarbeiter und Führungskräfte dabei zu unterstützen, den Fokus nicht auf den Ängsten liegen zu lassen?
Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, also die Basis dafür, die Fehlerkultur in einem Unternehmen ist. Das heißt, Fehler sind erwünscht, klingt vielleicht sogar provokant. Sie sind nicht nur erlaubt, man darf Fehler machen. Wenn man nicht arbeitet, kann man keine Fehler machen, wenn man sich nichts traut, wenn man nicht experimentiert. Und das sind ja alles diese Begriffe, die ein Unternehmen weiterbringen. Dann kann man keine Fehler machen, wenn man das nicht tut. Aber wenn man es tut, dann passieren auch Fehler. Und deswegen sind Fehler erwünscht, weil man dieses Verhalten, diese Dynamik braucht als Unternehmen, um sich weiterzuentwickeln und erfolgreich am Markt zu sein. Also die Fehlerkultur glaubhaft zu leben, ist eine Schwierigkeit. Es steht in vielen Unternehmen, in den Leitbildern, wir haben eine positive Fehlerkultur. Das Entscheidende ist nicht, was in den Leitbildern steht, sondern wie man es tatsächlich lebt, wie man mit den Fehlern, die passieren, umgeht, ob man Schuldige sucht oder ob man das Thema, das hier passiert ist, in den Fokus nimmt, um daraus zu lernen und das nächste Mal möglicherweise keinen Fehler mehr in diesem Thema zu begehen. Die Null-Fehler-Politik in Japan, in der Autoindustrie, hat bei einem großen Autokonzern dazu geführt, dass Menschen ihr Leben lassen mussten, weil die Ingenieure, die sich dessen Fehler bewusst waren, eben nicht den Mut hatten oder, man kann auch sagen, Angst hatten, darüber zu berichten, denn es gab im Unternehmen eine Null-Fehler-Politik. Und deswegen, glaube ich, muss man Fehler als Möglichkeit sehen, sich zu verbessern, den Mitarbeiter auch die Möglichkeit geben, diesen Fehler transparent zu machen und ihm nicht an den Pranger zu stellen, sondern mit ihm gemeinsam den Weg der Lösung zu suchen und ihm zu gehen. Also dieses gemeinsame Stärken von der Fehlerkultur ist ein wesentlicher Punkt. Das glaubhafte Leben, wie geht man damit um? Da gehört dazu auch die Einschätzbarkeit. Die Führungskraft muss auch einschätzbar sein in ihrer Reaktion, in ihrem Verhalten. Das ist eine vertrauensbildende Maßnahme, die den Mitarbeiter auch die Möglichkeit gibt, von der Angst loszulassen, wenn er einschätzen kann, wie wird in so einem Fall reagiert. Da gehören gemeinsame Werte dazu, die man miteinander auch erarbeiten kann, die über die Fehlerkultur hinausgehen, die in die Kommunikation hineingehen, die ja in eine gesamte Unternehmenskultur dann eingebettet sein müssen.
Jetzt haben wir quasi gelernt, Angst kostet nicht nur Geld oder viel Geld den Unternehmen, sondern es kann, und ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis, es kann natürlich auch das Leben kosten, wenn sie zur bestimmten Dominanz wird. Und deswegen finde ich das so schön, welche Offenheit du ja auch wirklich selber nicht nur an den Tag legst, sondern auch wirklich lebst. Und ich kann mir gut vorstellen, dass nach dieser Folge bestimmt die ein oder andere Bewerbungsflut auf dein Unternehmen eintreffen wird von Menschen, die gerne zu dir möchten. Es hat das ja ganz stark etwas auch mit dem Thema Selbstreflexion zu tun. Also nicht nur die Fehlerkultur, sondern wie du auch so schön gesagt hast, die generelle Kultur, also quasi die Corporate Culture eines Unternehmens. Die echte, die gelebte und nicht die, ja, die ausgestellte, so nenne ich sie mal. Du bringst dasselbe auch ein ganz hohes Maß an Selbstreflexion mit. Wenn du jetzt mal in die Vergangenheit blickst, wer bist du durch deine Verantwortung in diesen jungen Jahren geworden, der du ohne diese Erfahrung gar nicht hättest werden können?
Ja, da blicke ich wirklich so ein bisschen an den Anfang zurück, nicht an den ganz ersten Anfang, aber ich habe relativ früh Verantwortung übernommen, mit einem ähnlichen Zugang, wie ich den hatte, wie ich diesen ersten Geschäftsführerjob angenommen habe. Und zwar habe ich mit 20 geheiratet, ich habe gewusst, das ist die Richtige und nicht lange überlegt, könnte da noch eine andere kommen, die mir mehr bietet oder mir noch besser gefällt. Nein, Entscheidungen. treffen. Das ist ein wesentlicher Erfahrungsmoment. Ich habe mit 21 bin ich Vater geworden, mit 25 eben Geschäftsführer. Man sieht in jungen Jahren viele Verantwortungen angenommen und übernommen, dann Haus gebaut mit 26 und so weiter. Mit 46 schon Opa geworden. Auch das ist eine Erfahrung, eine neue für mich gewesen.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, die aber nicht nur spannend, sondern einfach auch unglaublich schön ist. Ja. Und ich möchte aus dieser Reflexion sagen, der Sport hat mich geprägt. Ich habe in jungen Jahren eben Leistungssport betrieben, mit einem doch relativ hohen Aufwand 10-mal die Woche trainiert oder bis zu 10-mal die Woche trainiert und habe die Erfahrung gemacht, man muss etwas dafür tun, dass man auch etwas erreicht. Aber nicht um jeden Preis, das ist auch klar. Man sollte immer dabei auch sich in den Spiegel schauen können, diesen Team Spirit nutzen. Ich war in einer Einzelsportart, eben in der Leichtathletik, wo es um mich ging, tätig. Aber ich habe den Team Spirit genossen und genutzt, mit meinen Kollegen gemeinsam trainiert, mit meinen Kollegen sich auch ausgetauscht, einen sogenannten positiven Wettbewerb auch untereinander. Wir sind oft in denselben Disziplinen angetreten. Einen positiven Spirit eben dort zu erleben und ihm weiterzutragen. Das ist etwas, was sicherlich mich bis heute geprägt hat. Ja, dieses über das Gemeinsame hinaus, ja, das ist nicht nur, dass man es stärkt, was man hat, sondern dass man es auch schafft, wenn es noch nicht vorhanden ist, ja. Und letztlich geht daraus diese Wertehaltung bei mir auch hervor und eine gewisse Gelassenheit, die mich stark prägt, denn es gibt immer Herausforderungen im Leben und im Beruf. Und wenn man sich diesen Herausforderungen mit einer Gelassenheit stellt, dann hat man eine viel größere Möglichkeit, die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil sie nicht stark emotional geprägt sind, weil sie eben nicht von Gefühlen wie Angst begleitet sind.
Jetzt hast du ja sehr schön gerade diesen Spirit angesprochen, ne, diesen positiven. Das ist ja was du ja heute auch noch jeden Tag mit in dir trägst. Und du hast auch gerade schon von Herausforderungen gesprochen. Wie kann ich mir das denn jetzt heute bei dir vorstellen? Du bist ja niemand, der sich zurücklehnt, sich dann ausruht, so nach dem Motto, ich bin jetzt Geschäftsführer, ich habe es geschafft und ab jetzt wird quasi nur noch Dienst nach Vorschrift gemacht. So, du willst ja auch noch weiter, du willst ja auch noch mehr. Du bist ja auch auf Fortbildungen unterwegs und du bleibst ja nicht stehen. Was sind denn heute so deine größten Herausforderungen?
Ich denke mir, die größte Herausforderung ist, Menschen für ein gemeinsames Ziel, für eine gemeinsame Sache zu begeistern. Ja, sie zu gewinnen und danach zu begeistern. Das ist eine große Herausforderung, weil wir leben heute in einer Zeit der Digitalisierung, wo alles sehr, sehr schnell passiert. Man auch wenig Zeit füreinander hat, für die Kommunikation, die ein wesentliches Bindeglied zwischen den Menschen ist. Wir leben in einer Zeit des Wertewandels in der Gesellschaft. Wir leben auch in einem Bereich der Generationenthematik, nenne ich es, weil der Begriff Konflikt nicht nur negativ besetzt ist, sondern für mich auch nicht stimmig ist und auch nicht stimmt. Und wir leben auch in einer Zeit, wo Integration in unseren Breiten ein großes Thema ist. Und wenn ich all diese großen Themenfelder zusammenführe, ist das sicherlich ja eine Möglichkeit, über diese Gemeinsamkeiten sich wiederzufinden und die Menschen auch für das Gemeinsame zu gewinnen. Und das kann in einem Unternehmen natürlich Ziele sein, das kann auch das gemeinsame Produkt sein, für das man eintritt, oder auch eine Unternehmenskultur. Das kann auch ein Mensch sein, für den man auch mal durchs Feuer geht, wie man so schön sagt. Aber ich denke mir, die Herausforderungen gehören am Tisch gebracht, sie gehören offen besprochen, kommuniziert, daher Kommunikation ein wesentliches Thema, um diese Herausforderungen zu stemmen. Und am Ende des Tages wird der die Herausforderungen richtig bewältigen, der sich auch diesen Herausforderungen gestellt hat. Und um das geht es auch, dass man sie nicht als Nebenkriegsschauplatz betrachtet, sondern sie auch in seine Überlegungen und in sein tägliches Handeln integriert.
Es nimmst du diese Herausforderung ja nur allzu gerne an. Das weiß ich ja mittlerweile. Und ich glaube, das ist auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt mehr als deutlich geworden. In deiner Position als Geschäftsführer, vor diesem ganzen Kontext, ne, also in diesem ganzen, sag mal, unter diesem ganzen Dach von Herausforderungen, die du ja gerade so schön beschrieben hast, wo siehst du deine Aufgabe sowie auch generell die Aufgabe eines Geschäftsführers in den jetzigen Zeiten, in der heutigen Situation?
Also ich glaube, dass man ganz stark auf den anderen Menschen schauen muss. Das bedeutet Empathie, das ist sicherlich ein Zauberwort, aber was bedeutet es wirklich, Empathie? Den Menschen dort abholen, wo er steht. Das heißt auch begreifen, wo steht dieser Mensch gerade? Was bewegt ihn gerade? Nicht nur das Hineinspüren, was er denkt in einer Situation, sondern auch ganz klar festzustellen, wo befindet er sich und ihn dort abzuholen und ihn mit auf dieses Abenteuer, auf diese Reise zu nehmen, auch in etwas Ungewisses. Wir alle können nicht alles planen, wir können nicht jegliche Situation voraussehen. Und diese Empathie, auf die Menschen zugehen, ist heute, glaube ich, einer der wesentlichsten Punkte, die man benötigt, um auch miteinander zu gestalten. Es braucht dafür auch Klarheit. Denn Klarheit ist etwas, was der Mensch benötigt, um auch zu verstehen. Es gibt eine Studie, wenn ich heute eine Anweisung an einen Mitarbeiter gebe und ich sage, mach das bitte, dann ist die Bereitschaft, dass er das tut, nur bei unter 40% zu finden, je nach Typ. Das geht auch ganz weit runter. Wenn ich ihm aber schon sage, mach das bitte, weil wir das in der Firma brauchen, steigt die Bereitschaft auf 65% und geht in der Spanne nur bis 45% hinunter. Aber wenn ich den Mitarbeiter sage, mach das bitte, weil, und ich erkläre es ihm wirklich, warum ich das benötige oder das Unternehmen das benötigt. Ich erkläre es ihm wirklich auch von der Wirkung her. Dann steigt die Bereitschaft auf 100% und die Spannweite geht maximal auf 75% hinunter. Und das zeigt ja, wie es sich auszahlt, nicht nur empathisch zu sein, sondern auch den Menschen Klarheit zu geben. Und das geht auch mit dem, dass man es ihm erklärt, warum etwas notwendig ist. Also diese Warum-Frage beschäftigt uns ja ein Leben lang. Wir beginnen, wenn wir mit dem Sprechen beginnen, die Mama zu fragen, warum ist das so? Und das hört eigentlich nie auf. Nur hören wir auf damit, nach dem Warum oft zu fragen. Drum ist es gut, wenn man das Warum beantwortet, auch wenn es nicht gefragt ist. Und Begeisterungsfähigkeit, das ist für mich einer der großen Schlüssel, damit man eben im Team ordentlich arbeiten kann. Und das kann eben diese Begeisterung in vielen Bereichen entstehen. Aber es braucht eben den Manager, der diese Begeisterungsfähigkeit hat, der die dann auch richtig rüberbringt. Und das gelingt ja nur, wenn er selber begeistert davon ist. Also sich selber begeistern lassen heute als Führungskraft, als Leader, ist die Grundvoraussetzung dafür, dass ich andere Menschen begeistern kann. Und ich glaube, dass das schon die Schlüsselfaktoren sind.
Da gibt's ja den bekannten Spruch, eine Kerze, die nicht brennt, die kann auch keine anderen Kerzen anzünden oder die kann auch keinen Raum erhellen. Und ich finde, das passt wirklich auf den Punkt genau, was du gerade so beschrieben hast. Kann man jetzt sagen, dass Empathie, die Bereitschaft und auch Begeisterungsfähigkeit, dass das, wenn wir in die Zukunft blicken, die drei Kernelemente, die Kernkompetenzen sind, die Führungskräfte in der Zukunft auch nach der Corona-Krise noch brauchen werden? Oder die, brauchen ist vielleicht falsch gesagt, aber die ein wesentlicher Schlüssel zum unternehmerischen Erfolg sind in der Zukunft?
Das glaube ich schon, das kann man sicher sagen. Ich würde es ergänzen, der Mensch steht im Mittelpunkt, steht auch bei uns im Unternehmensleitbild und wir leben das, indem wir es täglich auf den Prüfstand stellen. Also das immer wieder auch fragen, entspricht das noch diesen Leitsatz, den wir im Unternehmen haben? Und einmal im Jahr gehen wir das auch strukturiert mit jedem Mitarbeiter unabhängig von der Zugehörigkeit im Unternehmen durch. Das heißt, manche haben das dann 20 Mal mitunter. Aber es ist gut, denn dann manifestiert es sich auch in der eigenen Persönlichkeit. Ja, und es betrifft wirklich alle Menschen im Unternehmen oder die mit dem Unternehmen zu tun haben, nicht nur die eigenen Mitarbeiter. Es betrifft auch die Kunden. Natürlich, ohne Kunden, das ist doch die Basis für jedes Unternehmen. Es betrifft alle Stakeholder, vom Steuerberater über die Behörden. Es ist eben eine Frage, wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir auch in schwierigen Situationen miteinander um? Die gibt's mitunter mit Lieferanten. Da gibt's unterschiedliche Interessen. Natürlich, der Lieferant möchte dir das Produkt zum höchstmöglichen Preis verkaufen. Wir möchten zum höchst niedrigen Preis einkaufen. Und das entsteht ein Spannungsfeld. Aber in diesem Spannungsfeld kann der Mensch auch noch eine Rolle spielen, um zu einem positiven Ergebnis eben einer Win-Win-Situation zu gelangen. Ich sage immer, die glücklichen Mitarbeiter, das sind die, die auch einen Mehrwert fürs Unternehmen bringen, weil sie strahlen das nach außen. Sie haben aber auch die Eigenmotivation in sich, um täglich gerne ins Unternehmen zu gehen und für die Sache da zu sein und damit auch Höchstleistungen zu bringen. Es ist nicht die Aufgabe eines Managers, einer Führungskraft, die Mitarbeiter zu motivieren, sondern es ist die Aufgabe, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sich die Mitarbeiter selbst motivieren können. Und da ist eben der Mensch, steht im Mittelpunkt, ein wesentliches, zentrales Thema, das dieses ermöglicht, weil auf das kann ja sehr, sehr viel aufbauen, ja, vom Fitnessraum in der Firma, den man gestaltet, bis über eben der Umgang mit Fehlern, wie wir heute schon besprochen haben, ist eine Bandbreite, wenn wir den Menschen tatsächlich in den Mittelpunkt stehen. Daraus entstehen auch Werte, gemeinsame Werte, die man vermittelt, aber die man auch miteinander entwickelt und die man dann vor allem leben sollte. Und wichtig ist, dass diese Themen simpel sind, nicht komplex, nicht in Handbüchern, die niemand lesen kann, verewigt sind, sondern in Schlagwörtern, in Dinge, die man sich oder in einer Dimension, die man auch verarbeiten kann und leben kann. Und mir fallen Bereiche ein oder Begriffe, die heute ein bisschen vielleicht altmodisch klingen, wie Gerechtigkeit oder Wahrhaftigkeit. Aber wenn man diese Begriffe in den Alltag mit hineinträgt, in das Miteinander, dann bekommen sie für den Menschen eine Bedeutung und dann setzt er sich auch wieder damit stark auseinander. Und ein letztes Beispiel vielleicht, in einer Matura-Klasse, also Abiturklasse, hat ein Religionslehrer den Begriff Barmherzigkeit auf die Tafel geschrieben und hat gesagt, erklärt mir doch diesen Begriff, was versteht ihr darunter? Und es gab keinen einzigen Maturanten, Abituranten, der diesen Begriff wirklich erklären konnte, nachhaltig erklären konnte. Ein Begriff, der eben aus der Mode gekommen ist. Aber ein Begriff, der mit Menschlichkeit sehr, sehr viel zu tun hat und der nicht nur oder eigentlich gar nicht ausschließlich religiös geprägt ist, sondern da geht es ja um das Empfinden füreinander, um das, wann braucht jemand Hilfe, wann bin ich für ihn da und, und. Also haben wir den Mut, auch wieder Werte in unser Dasein und auch in unser Handeln zu bringen.
Lieber Alvin, das hat sich jetzt schon fast angehört wie ein Schlussstatement. Ich finde das wirklich spannend, weil diese ganzen alten Wertformen, die man so kennt, wie Barmherzigkeit zum Beispiel, man merkt ja, dass die immer gerne zu häufig benutzt werden, also fast schon inflationär. Und ich glaube, wenn ich einen wesentlichen Punkt jetzt rausgezogen habe aus dem, was du gesagt hast, dann, dass es nichts bringt, das irgendwo auf ein Blatt Papier zu schreiben oder an ein Bronzeschild in der Eingangshalle zu hängen, sondern diese Werte wirklich über jede Hierarchieebene des Unternehmens hindurch zu verinnerlichen und auch zu leben. Das macht den Unterschied und das ist auch der Punkt, an dem aus einer Dampfplauderei wirkliche Handlungen und auch, wie du es gesagt hast, diese Begeisterungsfähigkeit entsteht. Da bleibt mir ja nur zu sagen, ich danke dir erstmal ganz herzlich für deine Zeit, die du uns heute geschenkt hast und für einen Einblick in in eine wunderbare Führungskraft, die, finde ich, ganz persönlich beispielgebend ist. Ich möchte dich an dieser Stelle trotzdem nur fragen, gibt's denn noch eine Herzensbotschaft, ein Schlussstatement, das du den Menschen, den Führungskräften auch da draußen gerne mit auf den Weg geben möchtest?
ganz kurz, habt keine Angst. Aber warum? Das Thema Angst hat uns ja heute auch eigentlich nicht nur begleitet, sondern war das Thema. Und ich möchte sagen, es geht um Akzeptanz dieser Angst, also auch das Annehmen, ein Commitment mit der Angst zu schließen. Dann hat sie keine Chance, weil dann gleitet es in einen Bereich des Andersdenken hinein. Also habt auch Mut, die Angst anzunehmen und geht mit ihr so um, damit ihr etwas Positives daraus ziehen könnt. Macht sie zum Freund, denn das kann gelingen. Das geht nur um die Akzeptanz und das kann man üben. Nehmt irgendwelche Musikstücke oder Bücher, die ihr eigentlich nicht so wirklich gern habt, in die ihr nicht hineinschaut, und dann werdet ihr sehen, man kann auch üben, Angst anzunehmen. Das war mein Schlusswort.
Super, Alvin, vielen, vielen lieben Dank. Ja, und wenn du auch gerne noch ein bisschen mehr über den Alvin erfahren möchtest, und ich kann euch sagen, es lohnt sich, euch auch mal mit dem Alvin zu connecten, zu vernetzen, denn Alvin ist auf LinkedIn sehr, sehr, sehr aktiv und hat dort ja so ziemlich jeden Tag eine kleine Weisheit für euch parat, die den Tag etwas positiv nachdenklicher machen. Denkt daran, die Glocke zu aktivieren. Denkt daran, diese Folge einmal bitte zu bewerten oder downzuladen, falls ihr auf Spotify unterwegs seid, und abonniert diesen Kanal, um auch keine weitere Folge mehr zu verpassen. Lieber Alvin, ich sag dir nochmal ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch und für deine Zeit. Und ich wünsche dir einen grandiosen Tag.
Danke dir auch und allen, die heute dabei waren.